So, hallo Leute, ich bin Elida von Salon 5 und ich spreche heute mit einem richtigen investigativen Journalist von Korrektiv und zwar mit Frederik Richter. Hallo Frederik.
Hallo, grüß dich.
Und kurze Erinnerung, wir sind die Jugendredaktion von den von dem Recherchenetzwerk Korrektiv. Und ja, heute habe ich den lieben Frederik bei mir und Frederik, du hast ja ein Buch über Schmiergeldzahlungen in der deutschen Industrie herausgebracht, ne?
Genau.
Und erstmal möchte ich dir so allgemein Fragen stellen, wie zum Beispiel, ich würde gerne wissen, was genau bedeutet denn Schmiergeldzahlungen?
Ja. Also Schmiergeld oder auch genannt Korruption bedeutet eigentlich, dass zum Beispiel ein Unternehmen einem Beamten oder einem Regierungspolitiker Geld zahlt oder teure Geschenke gibt und dafür im Gegenzug eine Entscheidung im eigenen Sinne, also zum Vorteil des Unternehmens. Und das Problem daran ist, dass der Politiker sozusagen etwas für sich persönlich bekommt. Da gibt es auch ganz viele verschiedene Formen. Das kann Bargeld sein oder ein Autogeschenk oder dass sozusagen die eigene Wohnung für umsonst renoviert wird. Er bekommt also etwas persönlich und im Gegenzug gibt er diesem Unternehmer oder dem Geschäftsmann aber etwas, was normalerweise allen gehört, nämlich irgendwelche Steuermittel. Zum Beispiel, indem oft ist es zum Beispiel in der Rüstungsindustrie so, dort fließt sehr viel Schmiergeld, dass dann also ein Land ein Rüstungsgut kauft, also zum Beispiel ein U-Boot oder Panzer, die es vielleicht gar nicht braucht oder die eigentlich viel zu teuer sind oder es gäbe sozusagen ein besseres Angebot von einer anderen Firma. Und das geht dann also zu Lasten der Allgemeinheit, des Steuerzahlers in dem Land. Aber der Politiker profitiert eben persönlich, wenn er von einer Firma Schmiergeld bekommen hat.
Okay, und jetzt zu deinem Buch. Um was handelt denn dein neues Buch? Erzähl mal ein bisschen darüber.
In dem Buch geht es um verschiedene Aspekte. Ich habe vor meiner Zeit bei Korrektiv eigentlich mein Berufsleben im Ausland verbracht, in der arabischen Welt, aber auch in Südostasien.
Oh, okay.
Und da, besonders in Ägypten zum Beispiel, sieht man eigentlich die Auswirkungen der Korruption sehr direkt im Leben der Menschen. Es sind Länder, die eigentlich ihr volles Potenzial für die Menschen gar nicht ausschöpfen. Und das hat viel mit Korruption zu tun. Und deswegen lässt mich das Thema eigentlich nicht mehr los und ich habe mir immer die Frage gestellt, in Deutschland scheint von außen ja alles so transparent und rechtsstaatlich und demokratisch zu sein. Warum lassen Länder wie Deutschland das eigentlich zu, dass die eigenen Firmen im Ausland so bestechen und damit diese Gesellschaften und die Politik dort so beschädigen? Und dann bin ich hier sozusagen angekommen vor einigen Jahren und habe bei Korrektiv gearbeitet oder wo ich ja bis heute arbeite und habe das recherchiert und habe sozusagen versucht herauszufinden, wie bestechen deutsche Firmen im Ausland, wo bestechen sie und wie machen sie das und warum verhindert die Justiz das nicht? Ja? Es ist zum Beispiel so, dass vor 20 Jahren ein Gesetz in Kraft getreten ist, um Bestechung im Ausland zu verhindern, aber das Geld floss weiter. Es wurde nur ein bisschen besser verschleiert und die Summen des Schmiergelds wurden ein bisschen reduziert, damit das nicht so auffällig ist. Aber es ging weiter und das ist sozusagen der erste Teil in dem Buch. Der zweite Teil ist, gibt es 5 Länderbeispiele, sag ich mal, zum Beispiel Russland, Brasilien, Südafrika, wo ich etwas versuche zu zeigen, was hier nie wahrgenommen wird, nämlich was bedeutet eigentlich die Korruption dort, für die Politik dort und für die Menschen dort. Weil hier ist es vielen Leuten egal, auch gerade Politikern, möchte ich sagen, wenn deutsche Firmen im Ausland bestechen. Weil die Folgen sieht man hier ja nicht. Hier sieht man sozusagen nur die in Anführungsstrichen positiven Folgen, nämlich dass deutsche Unternehmen mehr verkaufen und das ist dann hier in, ich sag mal zum Beispiel Essen, Hannover, Berlin, München, da wo halt die Politiker Wählerstimmen haben möchten, es mehr Arbeitsplätze gibt in der Industrie. Und das sind ja auch gut bezahlte Industriearbeitsplätze. Und dann gibt es noch einen dritten Teil, wo ich sozusagen nach Deutschland zurückkehre und dort die Frage aufwerfe, wenn eine Firma im Ausland schmiert und sozusagen Gelder dafür verheimlicht, dann kann man ja diese Gelder gar nicht mehr nachverfolgen. Und deswegen kann es sehr leicht passieren, dass Gelder dann auch zurück nach Deutschland fließen und dass auch hier sozusagen dubiose Geschäftsleute dubiose Deals mit Politikern einfädeln, sodass man das eigentlich ein weiterer Grund ist, warum man nicht sagen sollte, wenn deutsche Firmen im Ausland schmieren und da korrumpieren, sollte uns das egal sein. Weil das ist auch für unsere Demokratie, kann das auch eine Gefahr sein.
Und da habe ich auch eine Frage zu dem ersten Teil, was du uns erzählt hast, als du ja in Ägypten warst. Und in, wo war das nochmal?
Dann war ich noch in arabischen Ländern. Genau, dann war ich noch in Bahrain am Golf und später noch einige Jahre in Thailand, in Südostasien.
Ach, okay. Und hast du auch zu deinen Fragen explizite Antworten gefunden oder stehen auch in deinem Kopf viele Fragen noch offen?
Also es gibt, ich glaube, die Antwort ist einfach, dass wir egoistisch sind. Ja? Dass sozusagen Deutschland will oder ich sag mal, die Wirtschaft in Deutschland will sozusagen Produkte ins Ausland verkaufen. Und man achtet vor allem darauf, dass sozusagen das hier dann ordentlich versteuert wird, dass der deutsche Staat seine Steuereinnahmen hat. Aber es wird nicht darauf geachtet von der Politik und auch von der Justiz her, wobei die natürlich abhängig ist von den Regeln, die Politik macht. Aber die Politik will da nicht hingucken. Ja? Deutschland ist ja eine der großen Exportnationen der Welt, sehr erfolgreich. Kaum ein Land exportiert so viele Produkte ins Ausland, was natürlich auch mit der Qualität und dem Einfallsreichtum und der langen Tradition von diesen Exporten zusammenhängt. Und ganz, 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 ganz viele Arbeitsplätze in Deutschland hängen eben davon ab, dass deutsche Produkte so gut verkauft werden. Und wenn die sozusagen die Leute zufrieden sind und Arbeitsplätze haben, dann wählen sie eben auch die Politiker. Und deswegen ist es, und was dann in Südafrika passiert mit dem Parlament dort, mit den Institutionen dort, das ist dann dem Politiker, der in seinem Wahlkreis Arbeitsplätze haben möchte, das ist dem einfach egal. Und das ist sozusagen die Antwort in einem Wort auf diese Frage ist Egoismus.
Ja, okay. Und in der Zukunft denkst du im Allgemeinen, dass das niemals aufhören wird?
Ich glaube, oder? Dass es immer weitergehen wird, weil solange es Politik gibt, und Politik gibt es ja seitdem Menschen zusammenleben, ja, muss sie sich finanzieren. Ja. Politikerparteien brauchen eben Geld. Und andersrum, die Wirtschaft braucht politischen Einfluss, damit die Regeln so sind, wie sie ihr am besten passen. Und in diesem Zusammenspiel gibt es immer Korruption. Die Frage ist sozusagen, wie kann man es gestalten, dass es sie möglichst wenig gibt? Und das ist zum Beispiel, es gibt zum Beispiel Firmen, die schmieren bei fast jedem Geschäft. Ja? Und dann gibt es Firmen, da findet man mal Schmiergeld und dann ist es aber nur einmal. Und dann ist es auch nicht so schlimm, weil das so ein Fehlverhalten kann immer mal passieren. Ja? Ob bei Korruption oder bei anderen Wirtschaftsstrafsachen. Und dann, es geht sozusagen darum, möglichst viel Transparenz zu schaffen, dass das nur, dass, wenn das einmal passiert, dass man das dann findet. Denn wenn man, wenn die Beteiligten merken, oh, ich kann ja die Regeln brechen und es passiert nichts, dann machen die immer weiter. Und dann wird es immer größer und größer und größer und wuchert. Ja. Das ist wie so ein Krebs. Und wenn man den nicht sozusagen findet und behandelt in dem Sinne, dann wird er immer größer. Und darum geht es. Aber ich glaube, dass es Korruption wird, wie andere Dinge im Leben und in der Wirtschaft immer geben. Man muss halt gucken, dass man sich auch für die anderen interessiert, dass man nicht nur sagt, wir wollen einfach in Deutschland reich sein. Nee, wir wollen auch Geschäfte so machen, dass es in anderen Ländern der Schaden dadurch nicht zu groß wird.
Ja. Und du beschäftigst dich ja schon seit Jahren mit dem Thema Korruption, ne?
Ja.
Und wieso ist das Thema denn so wichtig? Was würdest du dazu sagen?
Weil das Thema die Menschen betrifft. Ja, also wenn zum Beispiel, also Korruption ist zum einen oft sehr abstrakt. Ich habe eingangs gesagt, wenn ein Land ein Produkt kauft, was es gar nicht braucht, dann fehlen eben 50 Millionen Euro in der Kasse. Aber das hat erstmal direkt keine Folgen. Es gibt aber auch Korruption, die hat ganz, ganz, ganz direkte Folgen. In Griechenland ist es zum Beispiel so, dass ein internationaler Pharmakonzern dort sehr viele Ärzte und auch Beamte bestochen hat. Und dann gewöhnen sich diese Beamte sozusagen an Gelder, die sie eigentlich gar nicht haben dürfen. Und dann ist der Schritt nicht mehr weit, dass sie dann auch unter der Hand Medikamente verkaufen an diese Pharmafirmen, die sie eigentlich gar nicht ins Ausland verkaufen dürfen. Und dann verkaufen sie diese Medikamente und dann verkaufen die Firmen die sozusagen weiter und können dann in der Schweiz oder in Norwegen oder in Deutschland viel, viel mehr Geld mit diesen Medikamenten verdienen. Und die fehlen dann aber in Griechenland den Patienten. Und das heißt, Korruption ist wie ein Gift, was sozusagen Institutionen wie ein Gesundheitssystem oder ein Parlament oder eine Staatsanwaltschaft vergiften kann. Und dann können diese Institutionen, das hat man zum Beispiel in Russland viel gesehen, ihren Job nicht mehr machen. Ja? Dann kann zum Beispiel, wenn dann in einem anderen Fall jemand, ich weiß nicht, zum Beispiel in einem Umweltskandal dann, ja, wenn jemand, ein Unternehmer, um Geld zu sparen, irgendwelchen Müll irgendwo in einen Fluss kippt, ja, das kann auch mal in Deutschland hier passieren. Das ist halt gegen die Regeln. Und dann braucht man eine gute Justiz und Staatsanwälte, die unabhängig ermitteln und dann sagen, nee, das geht gegen die Regeln und jetzt gehen wir vor Gericht. Und Korruption kann das sozusagen verhindern, sozusagen diese Institutionen zerstören.
Okay, und das ganze Thema mit Korruption, glaubst du, dass auch junge Menschen sich zu diesem Thema informieren sollten oder ist das eher so für ältere Leute oder für Jugendliche relevant?
Ich finde schon, dass Jugendliche sich damit auch beschäftigen sollten. Sie sollten sozusagen hingucken, ja, gerade in ihrer lokalen Politik. Weil ich habe jetzt in diesem Buch vor allem über internationale Geschäfte geschrieben, sag ich mal, und auch über die Politik in Berlin. Aber wo Korruption den größten Schaden anrichten kann, ist im Lokalen, im Dorf oder in der Stadt, in der Kommune, bei sich selber vor Ort. Und da ist es immer wichtig, hinzugucken und Fragen zu stellen. Das können und sollten natürlich auch Jugendliche machen. Ja? Also wenn Politiker Einnahmen haben oder wenn sie Geld ausgeben, dass man da einfach Fragen stellt. Dass man darauf achtet, welche Unternehmer, welche Firmen haben bei mir in der Stadt so großen Einfluss. Ja? Dass die zum Beispiel immer es gibt viel Korruption in der Bauindustrie, auch in Deutschland. Ja, sehr, sehr viel.
Das realisiert man ja gar nicht.
Nee, aber das kommt immer wieder raus. Und wenn man mal so mit Leuten spricht, die man in der Branche kennt, gerade die Bauindustrie ist da sehr anfällig, weil sozusagen Städte haben viel Geld zur Verfügung und Beamte können darüber entscheiden, wen gebe ich das Geld? Wer baut hier die Straße? Wer baut da eine Tankstelle? Wer verbessert diese Brücke? Und dann, ja, können die halt Geschenke bekommen. Und es gibt Regeln dagegen, aber es gibt auch Wege, diese Regeln sozusagen zu umgehen. Und da muss man, ja, hingucken und Fragen stellen.
Ja, ich glaube auch für Jugendliche, die nach ihrem Bachelor oder so ein Startup-Unternehmen gründen möchten, dann ist das auch, glaube ich, sehr wichtig, so ein Aspekt, oder nicht?
Ja, klar. Und ist eigentlich wichtig für alle, die öffentliche Mittel bekommen. Ja? Wenn zum Beispiel ein Startup-Unternehmen braucht vielleicht am Anfang Geld von dem eigenen Bundesland, zum Beispiel NRW. Und was ist aber, wenn das Bundesland nicht genug Mittel hat, weil sozusagen die Steuermittel wegen Korruption nicht gut bewirtschaftet werden, ja, wenn die verschwendet werden? Ja. So betrifft das alle. Ja. Sozusagen Gehälter für Kindergärtnerinnen, für die Polizei, ja, dass die Feuerwehr eine gute Ausrüstung hat, dass es genug Lehrer an den Schulen gibt. Das hängt ja immer davon ab, sozusagen, ob das möglich ist, ob der Staat Steuermittel dafür hat, ob der Staat das Geld dafür hat. Und dafür muss der Staat sauber sein, ja, und sich an die Regeln halten. Und Korruption sorgt halt dafür, dass sich der Beamte im Staat nicht an die Regeln hält. Ja. Und über diesen Umweg trifft sozusagen Korruption dann auch Jugendliche.
Ja, und wie bist du eigentlich da vorgegangen? Du hast ja jetzt ein Buch darüber geschrieben und du als Journalist, du weißt das ja ganz genau. Wie geht man so als Journalist vor, wenn es um das Thema Korruption geht, an Informationen?
Also es ist ein sehr schwieriges Thema und auch sehr komplex. Das heißt aber, es gibt viele verschiedene Wege, die man gehen kann. Ein Weg ist die Zusammenarbeit mit Whistleblowern und Whistleblowerinnen. Ja. Ein Whistleblower ist jemand, der Informationen hat. Oft ist das in Firmen, die sozusagen also auf einen Regelverstoß hinweisen. Ja? Also zum Beispiel ein Whistleblower bekommt in seiner eigenen Firma mit, dass Schmiergeld gezahlt wird oder dass sich in der Industrie, in der Produktion jemand nicht an Umweltauflagen hält und irgendwie einen Fluss verschmutzt. Ja? Mhm. Und dieser Whistleblower will das verhindern. Und oft, weil er ein Mensch ist, der sozusagen das ablehnt, der da nicht mitmachen will. Und oft versuchen die dann im Unternehmen sozusagen darauf hinzuweisen und das abzustellen. Aber wenn es so ist, dass das Unternehmen einfach weitermacht, weil damit viel Geld zu verdienen ist, dann weiß der Whistleblower oft nicht wohin. Und dann gehen die sozusagen zu Journalisten und geben dann auf sicherem Weise den Journalisten diese Informationen. Und dann kann man das veröffentlichen. Und das ist sozusagen ein Weg, dass sich Leute bei uns melden, die sehen, wir haben schon mal über Korruption geschrieben oder über andere Themen, über Politik, ja, über Klimaschutz und Klimawandel. Dann haben sie zu diesen Themen Informationen, dann kommen sie damit zu uns. In diesem Fall ein guter Weg ist, mit Journalisten und Medien und auch NGOs in anderen Ländern zusammenzuarbeiten. Es ist oft so, dass in anderen Ländern Informationen schon öffentlich sind, dass schon mal ein Journalist über irgendwas geschrieben hat, schon was aufgedeckt hat oder dass es dort Justizdokumente gibt, die hier einfach noch keiner gesehen hat. Und wenn man sozusagen seine eigenen Informationen mit den Informationen dort einfach zusammentut, hat man schon eine gute Geschichte. Dann ist sozusagen die Recherche schon ein großes Stück weitergekommen. Und oft ist es so, dass sozusagen der wichtigste Weg ist eigentlich, wenn es Streit gibt, wenn sozusagen sich oft wird ein Beispiel Korruption über Mittelsleute verschleiert, also man gibt das Geld nicht direkt einem Politiker, sondern man gibt es einem Mittelsmann, sagt man, der nimmt das Geld, behält einen Teil für sich als Service-Fee sozusagen, als Gebühr und gibt den Rest dann dem Politiker, damit das nicht so auffällt, damit Journalisten und Staatsanwälte das nicht finden können, wie das Geld da geflossen ist. Dann gibt es aber oft Streit, ja, der zum Beispiel, wenn der Mittelsmann sagt, hier, ich habe euch hier jahrelang sozusagen die Drecksarbeit gemacht, jetzt will ich mehr Geld von euch. Und dann geht er manchmal vor Gericht. Und dann, wo ein Streit vor Gericht ist, finden Journalisten dann die Informationen. Das sind so die verschiedenen Wege, auf denen man an Informationen kommen kann.
Und welche Schwierigkeiten können sich bei so einer Recherche denn ergeben? Du hast wahrscheinlich auch selber Schwierigkeiten erlebt, oder nicht?
Ja, die Schwierigkeit ist einfach, dadurch, dass das ein Verbrechen ist, es ist oft sehr, sehr gut getarnt und verschleiert. Ja. Zum Beispiel in der Rüstungsindustrie ist es so, dass die Leute im Ausland, die entscheiden, welches Produkt gekauft wird, da geht es oft um 1, 2, 3, manchmal 5 Milliarden Euro, kann der Staatspräsident sein oder der Verteidigungsminister. Ja. Das sind immer sehr hochrangige Leute. Das heißt, wenn das rauskommt, dass dort Schmiergeld fließt, ist es ein sehr, sehr großes Problem für die Firma und für den Politiker. Und deswegen verschleiern und verstecken die das auf sehr aufwendige Weise, die sozusagen für Journalisten, aber auch für NGOs oder für Staatsanwälte in Deutschland sehr schwer zu finden ist. Und oft sind die Kunden in Ländern wie, ich sag mal, Abu Dhabi oder Saudi-Arabien oder auch Russland sehr intransparente Länder, in denen man nicht, oft gibt es dort dann keine unabhängige Presse, keine Journalisten, die recherchieren können, ohne in Gefahr zu geraten. Das heißt, man kann dort mit niemandem zusammenarbeiten. Auch Staatsanwälte haben das gleiche Problem. Es gibt Länder, wenn man dort als Staatsanwalt anfragt, könnt ihr mir mit dem und dem Fall helfen, könnt ihr mir Unterlagen geben, die ihr bei euch habt in eurem Land. Manche sagen ja, viele sagen nein. Da braucht man dann gar keine Frage hinzuschicken, ja. So. Und das ist das ist die große Schwierigkeit, dass das so gut versteckt ist.
Okay. Und dann habe ich noch eine letzte Frage.
Ja.
Hast du einen Tipp, wie man am besten bei einer investigativen Recherche vorgeht für uns jugendliche Reporter?
Man muss die richtigen Fragen finden. Man muss fragen, wem nützt ein Geschäft? Ja. Wer profitiert von etwas? Wer profitiert von einer politischen Entscheidung? Wenn zum Beispiel bei euch in der Stadt ein Unternehmen einen großen Auftrag bekommt, einen Bauauftrag, eine neue Schule zu bauen oder so, kann man sich fragen, warum hat diese Firma diesen Auftrag bekommen und nicht die vier anderen Firmen. Ja? Und ein Weg, das dann zu recherchieren, ist, was man nicht macht, ist, dass man direkt zu der Firma geht und fragt, sondern erstmal zu den anderen. Weil es gibt ja vier Firmen, die den Auftrag nicht bekommen haben und die haben verloren. Und dann kann man die zum Beispiel schon mal fragen, ohne dass das ein richtiges Interview ist, man nennt das dann ein Hintergrundgespräch, wie fandet ihr denn diese Ausschreibung der Stadt? War das alles normal? Warum glaubt ihr, dass diese andere Firma den Auftrag bekommen hat? Und so kann man sozusagen schon mal aus der Branche gute Informationen bekommen, ob da was ist. Ja. Und wenn die, dann bekommt man manchmal einen Tipp, ja, gucken Sie doch mal das Haus von dem und dem Stadtrat an oder dem und dem Beamten. Das wurde vor einem halben Jahr renoviert. Und wir glauben, das hat diese Firma gemacht und der Politiker hat dafür gar nichts bezahlt. So. Dann kann man sozusagen im Rahmen der Recherche dann gucken, dann geht man zum Politiker und sagt, sag mal, du hast jetzt hier ein niegelnagelneues Haus, hast du das eigentlich selber bezahlt? Ja. So, das ist so ein Rechercheweg. Ja. Wichtig ist einfach hinzugucken in der eigenen Stadt, wo fließen die Gelder hin und wer profitiert davon. Und viel davon ist auch öffentlich. Da kann man sozusagen, oder Städte, wenn man als Bürgerin, als Bürger Dokumente anfordert, man nennt das Informationsfreiheitsgesetz, kann man viele Informationen auch bekommen und das ist wie so ein Puzzle, was man dann zusammensetzt.
Was ist eigentlich, wenn ich falsche Fragen stellen würde?
Ist auch nicht schlimm.
Ja?
Ja. Dann nimmt man halt einen neuen Anlauf.
Mhm. Okay, ich bin fertig mit meinen Fragen. Möchtest du noch irgendwas hinzufügen?
Ich glaube, du hast schon alles abgedeckt.
Dann möchtest vielen du vielleicht Dank. Noch Bitte? Etwas zu deinem Buch sagen, vielleicht?
Ich würde mich freuen, wenn ihr es liest, wenn ihr Interesse habt und vor allem, wenn ich auch Feedback bekomme, ja, weil oft schreibt man und weiß dann gar nicht, was die Leser, Leserinnen eigentlich denken und wenn man sozusagen Feedback bekommt, dann freue ich mich immer sehr, weil dann weiß ich, was ich beim nächsten Mal noch besser machen kann und weiß ich auch sozusagen, was die Menschen vor Ort, auch gerade die Jugendlichen, was die eigentlich bewegt.
Okay. Dann bedanke ich mich, Frederik, für das Interview.
Vielen Dank.
Und das war total spannend, was du erzählt hast. Das hilft auch sehr vielen Menschen, glaube ich, sehr weiter. Und alle Recherchen von Frederik Richter könnt ihr auch auf der Webseite von Korrektiv nachlesen. Schaut auch gerne bei uns in der Salon 5 App vorbei. Da berichten wir auch immer wieder von Korrektiv Recherchen. Und danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.